nicht gebrauchen. Ein paar Spliffs rauchen, ein bisschen dicht saufen. Ein Sitzen haben und dann nichts glauben. Komm, wisch dir die Augen, begib dich nach draußen. Cruise lang mit Klippen und gönn dir paar Pausen. Vergiss mich nicht, ich vergesse dich nicht in tausend Jahren. Wie wir sind, wie wir waren, was wir haben, schau uns an. Was wir nicht alles hätten, frag mich ab und an. Wie konnte ich dich verletzen, deswegen erwähne mich nicht in deinen Sätzen. Bin es nicht wert, wusste dich noch nie zu schätzen. Hefte mich ab im Buch mit deinen Exen. Extra Shots, Love, es ist Zeit zum Relaxen.
Du genießt das Wetter, ja, du genießt das Wetter. Du genießt, du genießt, du genießt das Wetter. Du genießt das Wetter, ja, du genießt das Wetter. Du genießt, du genießt, du genießt das Wetter. Du genießt das Wetter, ja, du genießt das Wetter. Du genießt, du genießt, du genießt das Wetter. Du genießt das Wetter, ja, du genießt das Wetter. Du genießt, du genießt, du genießt das Wetter.
Du bist da irgendwo zwischen L.A. und Tel Aviv. Ich häng hier ab, irgendwo zwischen München und Wien. Du bist da irgendwo zwischen L.A. und Tel Aviv. Ich häng hier ab, irgendwo zwischen München und Wien. Du bist da irgendwo zwischen Düsseldorf, Köln und Berlin. Und ich häng ab, immer noch zwischen München und Wien. Und du genießt, du genießt, du genießt das Wetter. Ich genieß, ich genieß, ich genieß Gewitter.
Airing on Asheville FM, 103.3 LPFM in Asheville, this is The Final Straw Radio, a weekly anarchist and anti-authoritarian broadcast and podcast emanating out of occupied Chalagi land in southern Appalachia. We bring you voices and perspectives from projects and struggles all around the world, and you can find our archives, transcripts, ways to follow us and support us at thefinalstrawradio.noblogs.org. This week, we're sharing an interview with M.V. Ramana about nuclear energy, its proposal as a clean option for power generation to counter the fossil fuel industry exacerbated climate crisis, its ties to weapons development, and other topics. Check out the show notes for links to, among other things, Ramana's book, Nuclear is Not the Solution, and other writings. Next week, we'll be sharing a chat with two local activists affiliated with Appalachians Against Uranium and their research on weapons production expansion underway in eastern Tennessee. So we're speaking with Professor M.V. Ramana of the University of British Columbia, author of Nuclear is Not the Solution, The Folly of Atomic Power in the Age of Climate Change from Verso in 2024. Thank you so much for taking the time to have this chat, Ramana. Do you want to introduce yourself further with any pronouns or any other information?
Sure. My name is M.V. Ramana. Ramana is my given name. I use he, him pronouns, and I teach in the School of Public Policy and Global Affairs at the University of British Columbia in Vancouver.
Awesome. And could you tell us a little bit about your background in terms of nuclear technology or in terms of physics?
Yeah, my PhD is in physics, theoretical physics, the kind of physics that does nobody any good necessarily. It was kind of a project that was trying to think about what breaks electroweak symmetry. And over the course of my PhD, I became quite politicized because of various things that were happening, including opposition to the war in Iraq. And eventually one thing led to the other, and I started working on nuclear weapons first, primarily in South Asia, followed by some work that I did on thinking about nuclear energy in India. And then finally, in the last decade or more, it's been thinking about nuclear energy globally.
You're talking about the second war in Iraq, the 2003 invasion, or the 1991?
Actually, the first one. Yeah, that kind of dates me.
When I was politicized during the latter invasion, the not Desert Storm, the Enduring Freedom, or whatever they called it.
Right.
Nuclear-related technologies were coming to my mind with all of the information that was coming out around the use of depleted uranium for munitions and the lasting impacts. And just, I mean, that whole, obviously, war is hell. But yeah, so I do want to bring this conversation back to the military connections with nuclear technology. But could you talk a bit about the reinvigorated conversation over the last few years concerning nuclear power as being a clean source of energy that could be a reliable way that we could step away from fossil fuels and our carbon footprint globally, and just sort of break down why that's sort of come up in conversation?
Yeah, that's a great question. If you look at mainstream media and how they discuss climate change and more generally environmental issues, though there's a very strong focus on climate change in mainstream media, and you can see two kinds of coverage. One basically saying climate change is a very serious crisis and all kinds of bad things are happening. So right now, for example, a lot of the coverage about the heat waves in Europe will talk about how this is virtually impossible in the absence of climate change. And, you know, the same with forest fires or hurricanes and so on and so forth. So there's one strand of narrative that talks about how severe the climate change problem is. But in parallel, there is almost always another narrative that's going on, which says we have solutions. We do not have to change our system fundamentally, especially in the social and political sense. We just have to replace the kind of technologies that are used to generate electricity or move us around from one place to the other and so on and so forth. And so that part, that narrative is almost always combined with saying it's imminent. We know how to do this if only we could get some right policies into place. And in that vein, the technologies could be renewables, it could be nuclear power, it could be hydrogen, electric cars, carbon capture and storage. A number of these technologies kind of vie for this. And these days, we also see occasionally talk about geoengineering and trying to modify the climate itself. And nuclear comes in that context. But nuclear power advocates have always promoted nuclear power. And that tradition goes back all the way to the 1940s. And for them, nuclear energy used to be seen as the best way to generate electricity. In the words of Louis Strauss, who used to be the chairman of the Atomic Energy Commission in the 1950s, the electricity that was going to produce was too cheap to meter. And so there was always this very wondrous narrative about nuclear power being a magical way to generate electricity. And this was particularly common among scientists, especially physicists. And the people who are always proposing nuclear power just look for reasons to propose it. So climate change was one of those reasons. And since the beginning of this century, they have been talking about nuclear power being the solution to climate change. And every so often, they'll say there is a nuclear renaissance happening with large numbers of nuclear power plants being built and so on and so forth. However, if you observe the narrative carefully, you will see it shifting from time to time. So in 2017, when Donald Trump first took power as the president of the United States, the narrative quickly shifted away from nuclear power being the solution to climate change to nuclear power being a provider of jobs and nuclear power being so important for our national security because of the connection with nuclear weapons and nuclear submarines and so on. But be that as it may, the climate discourse is the one that's caught on most because that's one thing where both the mainstream parties in the United States and in Canada, all of them agree that this can play a role there.
And we can talk a little bit about what sort of advancements they claim to have made with the technology in a moment. But I wonder if you could talk about what proportion of, for instance, if you know it, the U.S. power grid is powered by nuclear power plants and sort of how efficient that production is.
Yeah. So I would sort of, rather than focusing entirely on the U.S., I'll come to the U.S. in a second, but maybe we should sort of zoom out a little bit, in part because if we are discussing nuclear energy as a solution to climate change and evaluating its feasibility, then climate change is a global problem, and so we should think about nuclear power globally. And there are about roughly around 400-odd nuclear reactors operating around the world, and a little under 100, maybe 96, if I remember right, of them are in the United States. And these 400-odd nuclear reactors, they have been supplying, it has always been historically under 20% of the global electricity. The highest value ever was of the share of electricity flowing in the world's grids from nuclear power plants was in the mid-1990s when it was about 17.5%. Since the 1990s, the share has been declining consistently. And in 2025, it was 8.88%, under 9%. So roughly half of what it was in the mid-1990s. The United States is slightly different. It's a little bit under 20%. It's, I think, 18-odd percent. And it's been staying at roughly the same value for the last decade or so. And the reason why there's been this decline globally is that the number of nuclear power plants has been more or less constant since the mid-1980s, actually, when the wave of nuclear construction stopped. Till that point, there'd been a sharp increase in the number of nuclear power plants that were being connected to the grid around the world. And by mid-1980s, that whole wave stopped. And essentially, what was being constructed at that point were the ones where construction had started. And since the 1990s, there's never been a sharp, a large increase in the new nuclear reactors that have been added to the grid, while during many years, the number of nuclear reactors that were taken off the grid because they had either developed some problems with their operations, because some piece of equipment fails, or because it's just become so old and the utility has decided to shut them down because they are no longer profitable. So that's the broad outline from which we can think about nuclear power in the US. This period has also seen several times when they talk about a renaissance in nuclear power and new nuclear reactors being constructed. And the last time this happened in a big way was in the first decade of the century. And the George Bush administration, which allowed fossil fuels and nuclear power plants. They passed something called the Energy Policy Act in 2005 that put in place lots of incentives for electricity utility companies to invest in nuclear reactors. And following that, by the turn of the decade, nuclear utilities had made plans to build about 30-odd nuclear reactors and had put in applications to the Nuclear Regulatory Commission to possibly construct these things. That whole plan to build all these reactors came to a halt when all these utilities saw what the costs would be. They basically had sticker shock. And that whole wave had been promulgated by the assumption that the nuclear industry had learned from all its past experiences and figured out how to build nuclear plants cheaply. Leading nuclear reactor vendor called Westinghouse, that company is still in the news right now, they claimed in the beginning of this century that they could build one of these nuclear reactors, their so-called AP1000 reactors, for something of the order of about $3 billion. And so that was the basis on which all these plans were made. But by the time actually the firm order could be placed and a good cost estimate could be developed, those numbers jumped up quite drastically. A good example is that of the Vogtle power plant in Georgia. Those are the only two nuclear reactors that were built from that wave of construction that was pushed by the Bush administration. Now, when the Vogtle reactor construction started, the cost estimate had jumped from $6 billion for two reactors to $14 billion for those two reactors. And that's when a lot of those 30-odd reactor plans were canceled. The Vogtle project moved forward alongside one other project called VC Summer in South Carolina. And those four reactors were the only ones that emanated from the 30 reactor orders that were started at the beginning of this, around 2010. And the South Carolina project was canceled after about $9 billion was spent. And the Vogtle project was the only one that was completed, but the final cost estimate of the Vogtle project was close to $37 billion. So from $6 billion roughly, it went up to $14 billion, which then went up to $37 billion. And that makes the Vogtle project the most expensive power plant ever built in the United States. We have similar experiences in France, in Finland, and now in the UK, where they've all built the most expensive power plants, or are building, in the case of the UK, the most expensive power plants in their the history of their nations. And so that's been the history of nuclear power, that it's been a very expensive source of power. And I'll just say one brief thing here about why this is so expensive. And this has to do with what exactly a nuclear power plant does. A nuclear power plant ultimately is just a very complicated way to boil water. Where in a coal plant, you might be burning coal to produce the heat that converts water into steam. In a nuclear plant, the heat comes from nuclear fission reactions, where uranium nuclei split into two. And when that fission reaction happens, it produces all these hazardous radioactive materials, which have to be contained inside the nuclear reactor because it's hazardous to human beings. So you don't want human beings or the environment or other flora and fauna to be exposed to this. And so the bulk of designing a nuclear power plant is to try to make sure that these materials don't escape out, at least not in the normal course of things. And that's why there's a huge amount of steel and concrete and highly trained workers that are required. And all of that makes a nuclear power plant very, very expensive.
Thank you very much. Just in terms of the cost, if you compare the cost of construction and the materials that go into it and the amount of energy that it produces, there were some figures in the book I noticed where it was comparing kilowatt hours and prices for those from different technologies. Do you have a pretty good way of giving how it compares to other energy production?
Yeah. So the way that most energy analysts try to estimate the cost of generating electricity using different technologies is they do something called a levelized cost estimate, which involves trying to look at the entire life cycle cost. So the cost of construction, the cost of operations, the cost of putting fuel into the nuclear reactor or whatever other source of power that you have. And in some cases, also the cost of dealing with the wastes that are produced in those power plants. And you sum up all of these things using a particular mathematical technique, and you divide it by the estimated amount of energy that it produces. The energy that it produces is usually measured in kilowatt hours or megawatt hours. And so the way that we compare these is by looking at what is the dollars that you spend per megawatt hour of electricity generated. And there's a Wall Street company called Lazard that tracks the costs of producing electricity in the United States from different technologies. And what they have been pointing out is that nuclear energy produces electricity at roughly something like $180 per megawatt hour. And the thing to compare that with is the cost of generating electricity from wind or solar power, not solar power as might be on the rooftop of a house, but these larger utility scale solar fields, which tend to be much cheaper because the cost of installation per unit are much lower for those. So the cost of generating wind power and utility scale solar power is roughly around $60 per megawatt hour. Now, this varies tremendously according to the project and according to the particular location and so on. And so this is an average across the United States. And just to give another point of comparison, the cost of generating a combined cycle gas plant would be around $80 per megawatt hour. So wind and solar are among the cheapest. Nuclear is the most expensive, roughly about three times how much it costs to generate wind and solar. Now, all of these things are changing every year, partly depending on the nature of the demand. And when the demand goes up, the companies that are producing the technologies will jack up their costs a little bit. And so this is likely to go up in the future as well.
And so we've been talking about the costs of the technology or the cost of the production of the electricity. And one of the things...
He's the summit of sex, the pinnacle of masculine, feminine, and neuter. Everything that he, she, and it can ever want. Giggling, fruit-flavored, mincing, ice-covered heap of mother love is the biggest sentimental vomit of all time.
Dream. my dream. He's like coconut and cream.
Boys and boys and club. Boys and boys and club.
Pussy perfect.
Boys and boys and club.
Kiss sex on the beach. I'm serving sexy.
Kiss sex on the beach.
I'm serving sexy.
Kiss sex on the beach.
That's yummy.
I just like a sweet.
I'm serving sexy.
Get everything.
I'm serving sexy.
Get everything.
I think the guy over there said he was gonna pay for our drinks.
What was his name, Ashley?
Boys in the club when it attacks me. Bitch, I'm serving sexy. All the boys in the club when it attacks me. Bitch, I'm serving sexy. All the boys in the club when it attacks me. I'm serving sexy. All the boys in the club when it attacks me.
I just like it juicy. You know I love guys.
It's so juicy.
Wie sieht denn eine Flucht nach Europa für Menschen aus dieser Region aus?
Genau, also Agadez, das ist so im Norden, in Niger ist so der Knotenpunkt, Carrefour, wie man auf Französisch sagen würde, von dem aus viele Menschen, die aus West- und ja vor allem aus Westafrika kommen, Richtung Nordafrika migrieren, losstarten quasi entweder Richtung Libyen oder Richtung Algerien. Und die haben eigentlich gar nicht unbedingt alle zum Ziel, nach Europa zu kommen. Ein ganz, ganz, ganz großer Teil zieht erstmal darauf ab, Richtung Nordafrikas in die Maghreb-Staaten zu migrieren, um dort zu arbeiten und vielleicht auch wieder zurückzukehren, weil gerade in dieser Region ist es total normal, zirkulär zu migrieren, also zeitweise wohin zu migrieren und wieder zurückzukehren. Also die Absicht ist gar nicht unbedingt, Europa zu erreichen.
Mhm. Welche Hilfen bietet Alarm von Sahara Menschen, die fliehen wollen oder auch die bei ihrer Flucht in Schwierigkeiten geraten?
Genau, also wir als Alarm von Sahara sind eine transnationale Arbeitsgruppe, ein transnationales Netzwerk, und unser Ziel ist es vor allem, wir kämpfen für das Recht zu bleiben und für das Recht zu gehen. Also auch für ein würdevolles Leben aller Menschen. Und wir vor allem in Agadez, unsere MitstreiterInnen, informieren MigrantInnen darüber oder Personen, die vorhaben, die Wüste zu durchqueren. Was gibt es zu berücksichtigen, wenn man die Wüste durchqueren möchte? Wir ermutigen weder noch halten wir Leute davon ab, quasi die Wüste zu durchqueren, sondern wir informieren lediglich, was ist wichtig mitzunehmen, was erwartet einen, wie läuft so etwas ab. Das ist ein wichtiger Punkt von uns. Ein zweites Ziel von uns ist, zu dokumentieren, was passiert quasi an den Grenzen, vor allem an den Grenzen, an der nigrisch-algerischen und an der nigrisch-libyschen Grenze. Und in der Sahelzone, eben vor allem im Norden Nigers, wenn es zu Unfällen kommt, wenn es zu Abschiebungen kommt. Und das dritte Ziel unserer Arbeit oder der dritte Schwerpunkt unserer Arbeit ist zu retten. Also wirklich, wenn Menschen in Not geraten, ein Auto in Panne gerät, Menschen nahezu verdursten, versuchen, diese Menschen zu retten, soweit es unsere Mittel eben zulassen.
Mhm. Wir haben ja eben schon über die Einreise nach Europa gesprochen. In Europa wird die Einreise für MigrantInnen ja immer weiter erschwert. Inwieweit gibt es denn Unterstützung oder auch Hürden aus der Politik für eure Organisation vor Ort?
Vor Ort im Niger meinst du jetzt?
Ja.
Genau, also es gab im Jahr 2015 wurde das Gesetz, oder Ende 2015, Anfang 2016 wurde das Gesetz, so ein sogenanntes Anti-Schlepperei-Gesetz, auf Druck der EU im Niger eingeführt. Das hatte zur Konsequenz, dass von einem Tag auf den anderen Hunderte von Fahrern, die eigentlich Menschen mit Jeeps durch die Wüste gefahren haben, ihren Job verloren haben und kriminalisiert wurden, weil sie wurden als Schlepper diffamiert und ihre Arbeit wurde beendet. Dieses Gesetz hat dazu geführt, dass Menschen, die legal vorher diese Routen genommen haben von Niger Richtung Libyen oder Richtung Algerien, auf einmal als Kriminelle quasi diffamiert wurden und Migration kriminalisiert wurde. Und dieses Gesetz wurde auf Druck der EU mit Geldern der EU im Niger eingeführt. Und das hat die Arbeit dort, die Migration dort erschwert und unsere Arbeit irgendwie aber besonders wichtig auch gemacht, gleichzeitig, also in Solidarität mit MigrantInnen zu stehen. Allerdings wurde dieses Gesetz im November 2023 abgeschafft, nachdem ein halbes Jahr zuvor die Regierung vom Militär geputscht wurde im Niger. Und gerade ist es wieder möglich, quasi frei zu zirkulieren, legal zu zirkulieren, legal zu migrieren und dieser Tätigkeit nachzugehen. Das heißt, einerseits erleben wir gerade eigentlich eine Bewegungsfreiheit im Niger, andererseits sehen wir aber auch eine extreme Verschärfung in den Maghreb-Staaten. Wir sehen starke Kooperation zwischen der EU und den Maghreb-Staaten und wir beobachten extrem viele Abschiebungen, richtig gewaltvolle Abschiebungen aus Libyen, Algerien oder auch schon von Tunesien aus Staaten, was dann wiederum zeigt, okay, die Bewegungsfreiheit, für die wir kämpfen, ist leider nicht überall erreicht. Das eben mit Geldern, Mitteln, Druck von der EU.
Kannst du vielleicht noch etwas zu Hürden, insbesondere in Deutschland, sagen oder auch zu Abschiebungen, wie das da aussieht für Menschen, die aus der Region flüchten?
Du meinst, ob Leute quasi aus Deutschland abgeschoben werden in diese Region?
Ja, zum Beispiel.
Ja, also ja, klar. Also es ist, ich habe jetzt keine Zahlen vor Augen, wie viele Leute hier aus westafrikanischen Staaten beispielsweise aus Deutschland abgeschoben werden. Aber was wir schon erkennen können, ist, dass Länder wie der Senegal, Tunesien oder auch andere west- und nordafrikanische Staaten als sogenannte sichere Herkunftsländer deklariert werden oder sichere Drittstaaten und somit Abschiebungen diese Länder viel, viel mehr erleichtert werden, dass Leute, die aus diesen Staaten kommen, eigentlich so gut wie gar keine Chance haben, hier ein Asylgesuch zu stellen und dementsprechend schnell wieder abgeschoben werden. Ähnliches kann man über Nigeria sagen, über Gambia. Das heißt, Leute, die aufgrund von prekären, oft ökonomischen oder Sicherheitskrisen oder auch klimawandelbedingten Zuständen ihr Herkunftsland verlassen, die haben hier eigentlich gar keine Chance, Asyl, Schutz oder sonst was zu erhalten, sondern werden eigentlich wieder ziemlich schnell abgeschoben. Auch aus Deutschland, aber manchmal kommen sie gar nicht erst so weit. Und ja, das ist einfach Unrecht unserer Meinung nach.
Genau. Um auch über eure Arbeit zu informieren, findet ja du hast eben gesagt, so eine Infotour quasi durch Deutschland statt. Kannst du mal sagen, wo ihr da schon wart?
Klar, also wir haben jetzt, insgesamt machen unsere zwei Mitstreiter, Azizu Shihu und Moktana Losso, 14 Veranstaltungen in der Schweiz und in Deutschland. Und wir haben uns am 9. April getroffen in Genf und dort gestartet und waren jetzt bis gestern noch in der Schweiz unterwegs, unter anderem in Zürich, in Bern, in Luzern, in Basel, aber auch in Regionen wie in Andervilly, im Juratal oder auch in Aargau. Genau, und hatten dort einfach viele Veranstaltungen, in denen wir über unsere Arbeit berichtet haben, aber auch über die Situation von MigrantInnen oder Menschen in der Sahelzone, vor allem mit dem Fokus auf Niger, weil wir der Meinung sind, dass das hier einfach viel zu wenig besprochen wird in der Europa, weil wir wissen viel über die Mittelmeerroute, aber ganz wenig eigentlich darüber, was in der Sahelzone passiert.
Du bist schon ein bisschen drauf eingegangen. Was können denn BesucherInnen, die morgen dann in die Passage 13 gehen um 19 Uhr, erwarten von der Veranstaltung?
Also zum einen können sie erwarten, dass können sie zwei tolle Referenten kennenlernen, würde ich sagen. Also die wirklich aus beide, sowohl Aziz als auch Mokhtar kommen beide aus Agadez. Die sind die Koordinatoren unserer transnationalen Arbeitsgruppe Alarm von Sahara und sie bin tagtäglich mit MigrantInnen im Kontakt, aber auch mit der lokalen Bevölkerung und kennen sich sehr gut aus mit den Schicksalen, den Situationen der Personen vor Ort und beleuchten aber auch sehr kritisch die Strukturen, warum Menschen in solchen prekären Zuständen sind. Sie können auch von ihrer alltäglichen Arbeit aus Agadez, aus Asamaka, aus Birko berichten. Sie können beleuchten, warum das EU-Grenzregime dazu führt, dass Menschen so blockiert und in so prekären Situationen gelandet sind. Und ich würde sagen, wir geben bei dem Vortrag nicht nur eine Analyse der Situation, sondern auch solidarische Antworten. Und wir machen genau das, um diese solidarischen Antworten bekannter zu machen, machen wir auch diese Infotour und aber auch, um Gelder für unsere Arbeit zu sammeln, weil wir einfach nur eine kleine Organisation sind und aber es einfach enorm viele Bedarfe gibt.
Und wenn man es vielleicht nicht schafft, zu der Veranstaltung morgen Abend zu kommen, wie kann man euch vielleicht sonst noch unterstützen oder mehr über eure Arbeit erfahren?
Also wir haben auf jeden Fall eine Website, da berichten wir sehr häufig, was wir an Neuigkeiten erfahren, also alarmphonesahara.info, das ist unsere Website, auf Englisch und Französischsprachig ist die Website. Wir gehören auch zu dem großen oder zum transnationalen Netzwerk Afrik-Europe Interact. Auch hier haben wir eine Website und da kann man auch Informationen über uns unsere Arbeit erfahren und wir sind eben auch präsent auf Social Media, Facebook, Instagram, Twitter oder ehemals Twitter, mittlerweile X. Und genau, da kann sehr gerne gefolgt werden. Wir sind auch erreichbar über unsere E-Mail-Adresse aps-niger@protonmail.com und genau, wie schon gesagt, über Spenden freuen wir uns eben auch, weil unsere Arbeit ja Unterstützung braucht.
Ja, danke schön, Leonie. Hast du noch irgendwas zu sagen, was jetzt vielleicht nicht zur Sprache kam in unserem Gespräch?
Nee, wir freuen uns einfach total, wenn Leute morgen zu der Veranstaltung in Halle in der Passagerschreizung kommen und ja, freuen uns auch über allerhand Medienanfragen, sonstige Interessen, auch Unterstützung von Leuten, die sich persönlich bei uns einbringen wollen. Wir sind sehr dankbar über allerhand Kontaktaufnahmen und genau, wir bestehen mittlerweile seit fast 10 Jahren. Also ich würde sagen, die Nachhaltigkeit und Notwendigkeit unserer Arbeit ist einfach gegeben und wir werden weitermachen.
Hey.